zu früh gefreut. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei der Audioanalyse, deren Genese ich vorher kurz erklären muss. Ich hatte auf MS Live Plus, der Unterstützergruppe, wo man für einen kleinen Obolus aktivistische und journalistische Tätigkeiten meinerseits unterstützen kann, wie fast jede Woche eine Umfrage gemacht zu einer Wunsch-Audio-Analyse. Und hier gab es ein knappestes Kopf-an-Kopf-Rennen, das zur Aufnahme einer Audioanalyse vorgestern zugunsten des Themas Neurechte Kritik am Nationalsozialismus ausgefallen war mit 21%. Kurzerhand nahm ich die Audioanalyse auf. In schlappen 49 Minuten ging ich auf die Kritik der konservativen Revolution am NS, also rechte Kritik am NS, zeitgenössischerseits ein, dann auf die Entstehung der neuen Rechten, die neurechte Kritik am Nationalsozialismus, insbesondere von Alain de Benoist, und schließlich auf meine eigene Sicht und dann auf einen sehr wichtigen Kritikpunkt von Rolf-Peter Sifferle am imperialistischen Ethnonationalismus und seinem Scheitern im 20. Jahrhundert in Auseinandersetzung mit Liberalismus und Kommunismus. Also theoretisch vollgepackt, war schon kurz davor, das hochzuladen, jetzt sehe ich aber, die Umfrage hat sich noch einmal gedreht. Und mit 21% ist nun die Frage Tipps für das Leben als Familie mit traditionellen Rollenbildern vor der Kritik von des NS von Neurechts. Ich entschließe mich also kurzerhand, auch um euch ein bisschen, das gebe ich gerne zu, einen Anreiz zu geben, auf MS Live Plus zu kommen, diese theoretische Folge Kritik des NS aus neurechter Perspektive bleibt vorerst zumindest den Unterstützern auf MS Live Plus vorbehalten. Es gibt eine eigene interne Telegram-Gruppe, in der die Themen archivarisch nach Kategorien geordnet sind. Da findet sich dann die und im Unterstützerkanal. Und für die Öffentlichkeit spreche ich über die Frage, die sich tatsächlich am Ende knapp, aber doch durchgesetzt hat. Nach der langen Vorrede, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Frage, die gestellt wurde, das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht, bohrend auftaucht in einer bestimmten Demografie und die mich selber umtreibt. Und aus diesem Grund, gerade weil ich jetzt selber auch Betroffener bin, ein bisschen bekannt ausgedrückt, kann ich nur sehr vorsichtig auf diese Frage antworten. Ich glaube, als Boomer unter Anführungszeichen, der Familienplanung und Gründung bereits hinter sich hat und jetzt vielleicht schon längere Zeit die Rente hat oder kurz davor steht, die Rente zu bekommen. Oder als jemand, der noch sehr jung ist und für den das auch noch keine Rolle spielt, kann man wahrscheinlich schwieriger auf die Frage eingehen, die mir MK gestellt hat und die ich euch jetzt vorlesen möchte. Tipps für das Leben als Familie mit traditionellen Rollenbildern. A. In einer Mehrheitsgesellschaft, die diesem Familienbild ablehnend gegenübersteht und B. In einem Wirtschaftssystem, in dem ein Gehalt nur noch selten zur Finanzierung einer größeren Familie genügt. Und letztlich ist diese Fragestellung und eine Mehrheit, so eine knappe, aber doch eine Mehrheit will von mir haben, dass ich auf sie antworte und versuche, Tipps zu geben, fast dieselbe, in der ich über die ich auch nachgedacht habe in der Audioanalyse zur Frage, wie man Kindern konservative Rollenbilder vermitteln kann. Also ein sehr ähnliches Thema, aber ich kann gerne nochmal drüber sprechen. Es ist auch ein wichtiges Thema, wichtiger Punkt, und in jeder Audioanalyse denke ich tiefer und näher darüber nach und ihr könnt mir hier zuhören, wie ich selber bei einer Autofahrt darüber nachdenke. Die letzte Audioanalyse könnt ihr gerne anhören und ich sage gleich, falls ihr sie schon gehört habt oder falls ihr noch anhören wollt, ich laufe hier Gefahr, mich zu wiederholen. Ich möchte aber, damit das nicht nur eine Duplikation der alten Audioanalyse ist, hier vor allem auf die beiden Leitstrategien, nämlich die der Reconquista und die der Sammlung eingehen. Gehen wir aber zuerst mal auf die große, wichtige Frage ein, die hier sehr gut und klar auf den Punkt gebracht wurde von MK. Punkt A ist, die Mehrheitsgesellschaft steht einem Familienbild mit traditionellen Rollenbildern ablehnend gegenüber. Und B, wirtschaftlich gesehen ist diese Familie kaum zu finanzieren und zu erhalten. Eine Familie mit traditionellen Rollenbildern, ich würde das mal so interpretieren, in einer Familie, in der der Mann arbeiten geht, das Geld erwirtschaftet und so viel Geld erwirtschaftet, dass die Frau zu Hause bleiben kann, sich um die Erziehung der Kinder kümmern kann und Kinder, indiziert es bereits eine Familie, in der es auch viele Kinder gibt. Ich sage mal, das fängt bei 3 Kindern an. Das ist in der heutigen Zeit, gilt das schon als viel. war früher anders, aber nehmen wir mal diese Zahl als eine Familie mit traditionellen Rollenbildern, mit überdurchschnittlich vielen Kindern. Die Mehrheitsgesellschaft A steht diesem Familienbild ablehnend gegenüber. Völlig richtig. Der Frau wird ein Minderwertigkeitsgefühl eingeredet, ein Schuldkomplex gar. Ihre Rolle wird negativ dargestellt und wird auch von der Gesellschaft weder kulturell honoriert. Es gibt keine Vorbilder in vielen Fernsehen, Kunst und Kultur von solchen Rollen. Das wird nicht mehr positiv dargestellt. Und es wird auch nicht finanziell honoriert. Das ist für die Frau eine große Problematik. Sprich, eine junge Frau wird eigentlich vom Mainstream in die Gegenrichtung erzogen und anerzogen. Es gibt zwar eine kulturelle Gegenbewegung der Tradwives, die in Instagram-Stories den Feminismus kritisieren und dieses Leben als zu Hause bleibende, die Kinder erziehende Hausfrau auf eine gewisse Art und Weise auch glorifizieren, muss man sagen. Die ist aber sehr klein, die ist sehr marginal. Und ob sie tatsächlich wirklich im Moment Konsequenzen in diese Richtung zeitigt, das bleibt abzusehen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich halte das auch in den meisten Fällen für eine oberflächliche Pose, einen Grift, der von vielen Frauen auf eine gewisse Art und Weise vorangetragen, aber kaum mit Leben gefüllt wird. Denn, und dieses Argument, dem stimme ich zu, die echten Threadwives, die wirklich ein derartiges Leben leben, sind meistens keine Instagram-TikTok-InfluencerInnen. Und da gab es schon sehr viele Fälle von solchen Frauen, die als Threadwives gelarbt haben, also Live-Action-Roleplay, eine Abkürzung dafür. Ich werfe hier nur so mit urbanen Diktionen um mich, sprich, die diese Rolle gespielt haben, digitales als im echten Leben, aber ein ganz, ganz anderes Leben geführt haben. Das werfe ich denen jetzt auch nicht wirklich vor. Ich sage nur, ob diese TikTok-Influencing-Videos wirklich eine kulturelle Bedeutung haben werden, das werden wir sehen. De facto ist es so, dass die Mehrheitsgesellschaft mit der in Schule vermittelten Kultur, mit dem gesamten ideologischen Staatsapparaten, wie das Althusser sagen würde, sehr negativ eingestellt ist einer solchen Familie gegenüber. Eine Familie, eine monogame Familie, in der nicht nur die Frau bereit ist, sich um Familie und Kinder zu kümmern, sondern vor allem auch der Mann bereit ist, die vielen Opfer zu bringen und auf sich zu nehmen, um eine derartige Familie zu ernähren, um ihr treu zu bleiben, bei ihr zu bleiben, nicht dann irgendwann mit der jungen Sekretärin durchzubrennen oder mit den Kumpels trinken gehen zu wollen oder allein auf Urlaub gehen zu wollen oder mal seine Ruhe haben zu wollen oder vielleicht in seiner Gaming-Höhle und seiner Man-Cave seinen Feierabend zu verbringen, sondern mit den Kindern. Das bedeutet ein beiderseitiges Opfer. Und diese Opfer werden primär gebracht von Mann wie von Frau, wenn auch die Gesellschaft um sie herum diese Familie als wertvoll voran anerkennt und damit den Leuten, die das Ideal erfüllen, auch Lob und Respekt zollt, aber gegenteilig auch durch sozialen Druck die Leute dazu nötigt, genau, selbst wenn es ihnen nicht gefällt oder wenn es mal hart ist, dennoch diese Rollenbilder zu erfüllen. Sprich, wenn die Frau dann durchbrennt, um sich selber zu verwirklichen mit ihrem Yoga-Lehrer und vielleicht alle ihre Freundinnen sagen, super, mach das, ja, du bist so toll, du kannst viel bessere Männer abkriegen, großartig, erfülle deinen Traum, und vielleicht der Regionalzeitung dann einen ermutigenden Artikel schreibt über die Susi Dante, die jetzt ihren indisch-pakistanischen jungen Traumprinzen gefunden hat und mit ihm auf Urlaub fährt, gibt's immer wieder und kommt ständig vor. Die wahre Liebe kennt keine Altersgrenzen. Also wenn sie überall nur positive Rückmeldung bekommt, dann wird das ihr natürlich leichter fallen. Und auch umgekehrt, wenn dann der Mann, ja, gut, mittlerweile hört es bei Ben ein bisschen auf, ja, die bekommen dann nicht diese Boni, aber sagen wir dennoch, ja, sich scheiden lassen kann und mit seinem Kumpel auf Malle fliegt und die klopfen auf die Schulter und er fliegt dann nach Thailand und er nimmt sich eine Jüngere und wird dann als toller Hecht von auch seinem Freundeskreis gefeiert. Und nicht, wie das früher war, wenn jemand so etwas gemacht hat, vom ganzen Dorf, von der Familie, von der Geschäftswelt, von allen geächtet, nicht mehr zu feiern eingeladen, ja, einfach wie ein sozialer Parier behandelt, dann fällt das Frauen und Männern natürlich leicht. Also die Gesellschaft hat ständige, erzeugt positive Feedback-Loops für negatives Verhalten und erzeugt keine negative, kritischen Rückmeldungen und negativen Konsequenzen für das Verhalten, das eigentlich negativ ist. Das ist ein großes Problem. Es braucht auch ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Und genauso braucht es auch ein ganzes Dorf, eine ganze Gemeinschaft, eine Familien- und Freundesstruktur, die die eigenen Werte reflektiert, um die soziale Stabilität eines bestimmten Lebensmodells zu halten. Und das trifft nicht nur auf traditionelle Rollenbilder zu, sondern auf jede Form von Familie, Rollenbilder und Art des Zusammenlebens. Punkt B, das Wirtschaftssystem, in dem das Gehalt nur selten zur Finanzierung einer größeren Familie reicht, ist auch ganz entscheidend und, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Und viele traditionalistische Idealisten unterschätzen oft die Bedeutung, die unglaubliche Bedeutung der Ökonomie, der Wirtschaft und des Lebensstils. Peter Sagan sagt das immer wieder, ein bisschen brutal drückt er das Ganze aus, aber er hat im Grundzug recht. Wir sehen das überall auf der Welt. Wenn Menschen nicht mehr am Land leben, wo Kinder gratis Arbeit sind und die einfachste und billigste Möglichkeit, sich einen Knecht heranzuziehen und eine Altersvorsorge zu haben, den Bauernhof zu bestellen und damit auch als Kindersegen in der gesamten Kultur, den Fruchtbarkeitsritualen, den Liedern, der Gesellschaftsordnung geschätzt werden, eine Frau, die keine oder wenige Kinder bekommen kann, gering geschätzt wird, ändert sich das in jeder Kultur drastisch, wenn die Menschen in die Städte ziehen, mit wenig Wohnraum, wo sie Dienstleistungs- oder Fabrikarbeiten haben, Kinder können dann nicht dazu beitragen. Das Kind wird dann, ich zitiere Peter Sagan, zu einem teuren Möbelstück und einer teuren Lästigkeit. Sehr brutal gesagt und er ist natürlich ein bisschen ein Zyniker, das muss man nicht so sehen, aber de facto ist es so, dass das Kind, wenn du in der Stadt im urbanen Raum lebst und in der arbeitsteiligen Gesellschaft nicht mehr im Bereich der Landwirtschaft arbeitest, sondern irgendwo Dienstleistungen am Fließband, dann wird das Kind zu einem Störfaktor und du brauchst irgendjemanden, der sich um das Kind kümmert, während du den gesamten Tag in der Arbeit bist. Du kannst das Kind nicht mehr in deine Arbeit einbinden. Ja, und die Kinder schuften zu lassen am Bauernhof, wie das früher gemacht wurde, in den landwirtschaftlichen feudalen Staaten, das würde heute auch unter Kinderarbeit fallen und durch Schulpflicht etc. verunmöglicht werden. Also auch am Land hat sich das mittlerweile gedreht. Kinder sind ein Luxus geworden und diesen Luxus wollen sich nur diejenigen leisten, die einen ideologischen oder religiösen Antrieb haben, viele Kinder zu haben. Dazu komme ich später noch einmal. Und ihn sich leisten zu können, ist bereits auch eine eiserne, brutale, objektive, kalte, finanzielle Schranke, die einfach viele nicht überwinden können, selbst wenn sie das wollten. Das ist ein großes Problem. Insbesondere, wenn man eine traditionelle Familie mit traditionellen Rollenbildern haben möchte, wie das MK vorschlägt. Denn damit man sich das leisten kann, damit eine Familie von einem Gehalt leben kann, man zugleich aber auch die ganzen normalen Kosten trägt, die Kinder sowieso schon haben, plus als Inländer die versteckten Kosten der Familie, die Privatschule, der Privatarzt oder das Umziehen in eine teure Wohngegend, nämlich eine ethnische Enklave, die eben teuer werden, weil dort alle hinziehen wollen. Damit man sich das leisten kann, ja, vielleicht auch überhaupt in der Lage sein zu können, so frei irgendwo hinzuziehen, wenn man einen derartig guten Job hat oder derartig gut ausgebildet ist, dass man selber am Arbeitsmarkt sich überleben kann, wo man hinzieht, das kommt für wenige in Frage. Viele müssen froh sein, wenn sie eine Arbeit finden, müssen der Arbeit nachziehen, müssen hoffen, dass sie die Arbeit dort, wo sie leben, nicht verlieren. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Wien ein Magistrat arbeitet oder einen kleinen Betrieb hat, ja, Installateurbetrieb, da kann man auch nicht sagen, ich übersiedle jetzt mit diesem Installateurbetrieb nach Eichgraben, ja, oder nach Mödling, weil in Wien, da sind so viele Migranten und da die Volksschule in Eichgraben ist besser, um 2, 3 Kinder zu haben. In Wien bräuchte ich eine Privatschule, das kann ich mir nur für ein Kind leisten. Naja, wie soll denn der Installateur das machen? Das funktioniert nicht so leicht. Und wenn man irgendwo ein Angestellter ist, keine Ahnung, in einem Sportgeschäft oder so, auch nicht so leicht das zu machen, dann zu pendeln. Schwierig, erfordert große Opfer, erfordert sehr viel Energie. Für die meisten Leute ist das zu krass. Also man muss heute wirklich schon ziemlich reich sein, ja, um überhaupt für eine große Familie nur ein mittelständisch normales Leben ermöglichen zu können, geschweige denn von einem wohlständigen Leben. Und damit man es sich leisten kann, dass dann die Frau wirklich zu Hause bleiben kann, sich um die Kinder kümmern kann, muss man schon extrem reich sein. Auch da ist dann aber das Problem, selbst wenn man dann das Geld hat für Privatschule etc., wenn man nicht im Rahmen einer Gemeinschaft lebt und ich nähere mich allmählich dem Punkt oder These, die ich aufstellen möchte, vorstellen möchte, auch dann, wenn man das Geld hat für für Privatschule etc., hat man ein Problem, wenn man isoliert in so einer Mini-Wohlstandsblase, vielleicht irgendwo in den Speckgürtel gezogen, in einem schönen Haus mit Frau und Kind lebt. Denn zur Kindererziehung gehört eben mehr als nur Geld. Auch damit ist eine durchschnittliche Frau, wenn sie nicht ihr Leben lang darauf vorbereitet wurde, in einer Großfamilie meistens überfordert. Denn Kindererziehung war früher auch eine Sache von mehreren Generationen. Die Leute lebten in mehr Generationen, Haushalten zusammen. Die Großeltern kümmerten sich um die Kindererziehung. Die Kinder wurden auch, dann wurde nicht so hinterhergelaufen. Es gab Gemeinschaftsgruppen, da könnte man jetzt detailliert darauf eingehen, wie das früher war. Aber dass eine Frau komplett alleine den Haushalt, die Familie und viele Kinder hatte, war eher selten der Fall. Und das ist auch ein Modell, das insgesamt relativ modern ist, aufgrund der radikalen Zersiedelung, Betribalisierung und Atomisierung der gesamten Gesellschaft. Es gibt eine grundlegende Wegscheide auch zwischen den Strategien der Reconquista und der Sammlung. In der Reconquista-Strategie sagen wir, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind eine Katastrophe, aber wir können politische Stellschrauben ändern. Wir können in einer Kulturrevolution, wir können durch eine Abschneidung der negativen Institutionen und der negativen kulturellen Kräfte und ein Hineinleiten von staatlichem Geld in positive Institutionen dazu beitragen, dass es eine Kulturrevolution gibt, in der die traditionellen Rollenbilder, das Muttersein, das treuer Familienvatersein, die Monogamie, die Familie, die dahinterstehende Religion, die kulturellen Werte, all das wieder zumindest bessere Möglichkeitsbedingungen bekommt und nicht, wie das heute der Fall ist, nicht nur vom Staat ignoriert, sondern sogar angegriffen und unterdrückt wird. Wir brauchen also eine andere Identitätspolitik und Kulturpolitik. Dazu brauchen wir politische Gestaltungsmacht. Vor allem aber brauchen wir eine andere Familienpolitik, die ganz gezielt den inländischen einheimischen Familien, den mittelständischen Familien, es ermöglicht, finanziell mehr Kinder zu haben. Es gibt die verschiedenen Familienförderungsmodelle, die nicht die importierten, versorgungssuchenden, migrantischen Clans und Großfamilien befördern. Also weg von Kindergeld und einer Kopfprämie, böse Zungen sagen dann Wurfprämie für Kinder. Die bösen Zungen sagen das sowohl für Inder als auch für Ausländer. Ich bitte also, mich hier nicht falsch rassistisch zu verstehen. Hin zu Minderung von Steuerkosten, also eine Beförderung von den Leuten, die viele Kinder haben, aber auch wirklich beitragen zum System, geben von Darlehen, deren Rückzahlungsrate sich verlängert oder vielleicht sogar verringert, je mehr Kinder man hat, bis hin, und das ist ein Vorschlag, den ich so noch nicht gehört habe in der Politik, deshalb befindet er sich im Fünf-Punkte-Plan von der Bewegung Die Österreicher, einer Reduktion und Beseitigung der unsichtbaren Kosten durch Garantie von Inländerschulen, ja vielleicht sogar Inländer Gesundheitssystem, eine möglichst starke Trennung des Gesundheitssystems, der Gesundheitskassen, der Schulbildung von Einheimischen und Ausländern, von tatsächlich Staatsbürgern, Steuerzahlern und bloßen Nettoempfängern, aber vor allem auch eine Schule, in der es eine Mehrheit an inländischen Kindern ohne Migrationshintergrund und assimilierten Kindern, sprich Kindern mit Migrationshintergrund, die aber eine Umgangssprache Deutsch haben und auch zu Hause Deutsch sprechen und sich auch mit dem Staat identifizieren. Auch hier, wie gesagt, böse Ohren, die hier zuhören, keine Segregation, ja, sondern eine Inländerschule, in die man das Kind hinschicken kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es dort als stolzer Österreicher und Christ gemobbt, angegriffen wird oder derartig runtergezogen wird in seinen Bildungschancen, dass man gezwungen und genötigt wird zur Privatschule. Das ist nur ein kleiner Punkt von einem großen Maßnahmenpaket im Bereich der Familienpolitik, Migrations- und Bevölkerungspolitik, die dazu führen könnte, dass Leute mehr Kinder haben. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum junge Menschen, auch patriotische junge Menschen, heute keine oder wenig Kinder haben, auch ein mangelndes Vertrauen in diesen Staat, in die Zukunft, in die Grenzen, in die Sicherheit unserer Städte ist. Die Fälle Leonie, das darf man nicht unterschätzen. Leonie, Mia, all diese Fälle führen auch dazu, dass die Leute weniger Kinder haben oder dass der Kinderwunsch aufgeschoben oder reduziert wird, wenn man sich denkt, okay, ich will gar keine Tochter mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt komme ich mal mit meiner eigenen Sicht, das war mit ein Grund, warum ich auch froh war, dass mein erstes Kind ein Sohn war. Ich dachte, okay, dem kann ich beibringen, sich zu verteidigen, dem kann ich beibringen, sich zu schützen, dem schicke ich in Judo, wenn er klein ist, danach Taekwondo oder Kickboxen, der wird kein Opfer sein, der wird sich verteidigen können. Einer Tochter kann man das nur sehr bedingt beibringen. Und ich kenne viele junge Väter, die Töchter haben, junge Mädels haben und irrsinnige Angst um die haben. Und das ist die Migration, die Massenmigration. Wenn man eine Remigrationspolitik startet, könnte das auch einen positiven Hoffnungseffekt haben auf die einheimische Bevölkerung, dass die sich dann häufiger zum Kinderwunsch entscheidet. All das braucht aber eine politische Gestaltungsmacht, also parlamentarische Mehrheiten, Regierungsbeteiligungen, am besten führende Regierungsbeteiligungen von patriotischen Parteien, die genau diese politischen Ziele haben. Und dazu führt im besten Fall die Strategie der Reconquista. Nun gibt es aber eine andere Strategie, und diese Strategie ist die Strategie der Sammlung. Es gibt verschiedene Intentionen für die Strategie. Eine ist die, dass man sagt, die Reconquista ist unwahrscheinlich. Wir verbrennen dabei Ressourcen für ein Ziel, das wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen können. Die andere Haltung geht aber tiefer und die wird unter anderem von Herrn Kissling im Kaplaken über das neue Volk vertreten. Die Gesellschaft ist unreformierbar verloren. Auch mit noch so viel Geld, mit noch so viel kulturpolitischen Maßnahmen, wenn man das Volk mit Geld bewirft und ihm Kinderförderung ermöglicht und Inländerschulen und politische Werbekampagnen macht für das Kinderkriegen, auch dann ist es nicht mehr möglich, diesen Abwärtstrend zu ändern, der eigentlich ein seelischer Tod ist, dem der biologische Tod folgt. Es gibt einiges, was für die These spricht, unter anderem die mangelnden oder sehr geringfügigen Erfolge von biopolitischen, um es brutal zu sagen, also von geburtenfördernden Maßnahmen in Propaganda und in materieller Unterstützung in zum Beispiel Ländern wie Russland, in denen es glasklar die Staatsdoktrin ist, große Familien- und Kinderreichtum zu fördern. Und der Versuch, auch das ökonomisch zu fördern, besteht und es trotzdem demografisch nicht wirklich oder nicht im ausreichenden Maße greift. Das muss ich aber sagen, kann ich jetzt hier nicht einfach nur pauschal sagen. Es gab tatsächlich konkrete Erfolge in Ungarn und Russland. Der Corona-Einschnitt hat auch eine negative Wirkung, der Krieg jetzt sowieso. Also das müsste man mal genauer und im Detail untersuchen. Aber diese beiden Argumente würden für eine Strategie der Sammlung sprechen. Und was sagt die Strategie der Sammlung? Die sagt, wir müssen hier und jetzt ganz konkret durch vorstaatliche Maßnahmen, durch eine Änderung unserer Lebensumstände, durch eine Lebensreform, müssen wir Verhältnisse schaffen, in denen konkrete Familien und konkret unser Volk wieder wechseln, indem Leute sich entscheiden können für viele Kinder, weil sie darin einen Segen und etwas Positives sehen und keine Belastung und weil sie auch die wirtschaftliche Möglichkeit und Unterstützung dafür bekommen. Und diese Verhältnisse müssen wir im Hier und Jetzt schaffen. Viele Leute sehen darin auch eine präfigurative Politik, die sagt, wir müssen im Hier und Jetzt bereits im Kleinen das erschaffen, was wir für das Große wollen, weil wir sonst auch nicht die Kraft haben, die visionäre Kraft. Diese präfigurative Politik besteht auf linker Seite meistens in der Bildung von Kommunen, der Kommunismus im Kleinen, um zu zeigen, wie es im Großen gehen könnte. Auf der rechten Seite besteht es in der Bildung von Privatschulen, Enklaven, völkischen Siedlungskreisen und katholisch-traditionalistischen Hochburgen und Benedict Options, diesen von Rod Dreher popularisierten Begriff hier auch einmal fallen zu lassen. Das ist also der Gedanke der Strategie der Sammlung. Nein, nicht hinzielen und hinarbeiten auf staatspolitische Gestaltungsmacht und an die großen Familien-, Identitäts-, Kultur- und migrationspolitischen, bevölkerungspolitischen Entscheidungen zu treffen, um es allen zu erleichtern, sondern Fokus auf einen kleinen Bereich, in dem man konkret durch eine alternative und vorstaatliche Gesundheits-, Familien-, Sicherheits-, Renten-, Sozialpolitik durch eigene Netzwerke und Kreise. Ich verweise dazu auf meine Audioanalysen zu dem Thema und meine Videos zum Thema. Die Audioanalysen findet ihr, wie gesagt, geordnet im MS Live Plus Archiv meiner Audioanalysen, in denen ich auf diese Maßnahmen der Strategie der Sammlung näher eingehe. Und konkret ist das Ziel der Strategie der Sammlung, ganz konkret in einer gewissen Region ein Bevölkerungswachstum zu schaffen. Und wenn wir uns anschauen, jetzt konkret die deutsche Demografie, sehen wir, dass sie überall einbricht. In manchen Bereichen stärker, in manchen Bereichen weniger stark. Aber es gibt keine Hoffnungs- und Zukunftsregion, wo Einheimische mehr Kinder haben als die Erhaltungsrate und deshalb wachsen. In Amerika gibt es das schon und in Israel zum Beispiel auch. In Israel verschwindet die Bevölkerung in der LGBTQ-Hochburg Tel Aviv. Aber in den orthodoxen Siedlungsgebieten explodiert die Bevölkerung, wächst mit einer unglaublichen Kraft und Stärke. In Amerika verschwindet die Bevölkerung in den generellen Genschreddern und antinatalistischen Zwingburgen der Großstädte Los Angeles, San Francisco. Aber die Mormonen weisen in ihrer Region, im Bereich von Utah, ein stetiges Wachstum auf, das einige sogar zur Annahme und These führte, dass es einen Mormon Takeover, also eine mormonische Machtübernahme in den nächsten 50 bis 100 Jahren geben könnte in diesen Regionen. Solche Regionen gibt es aber in der BRD nicht. Und die Strategie der Sammlung hätte zum Ziel, genau solche Regionen, besser eine solche Region zu schaffen, in der Lebensbedingungen, Lebensmöglichkeiten aufgebaut werden, wie gesagt, vorstaatlich, parastaatlich, die einfach dazu führen, dass sich junge Deutsche und Rechte, aber auch Nichtrechte entscheiden, dorthin zu ziehen, um dort Kinder zu haben. Das wäre eine Strategie der Sammlung. Und abseits von einer solchen Strategie der Sammlung oder einer Reconquista sehe ich in der jetzigen Lage, im jetzigen Zustand kaum Chancen, dem Punkt A oder dem Punkt B entscheidend entgegenzuarbeiten. Mit entscheidend meine ich im Großen und Ganzen nach einem Muster, nach einem System, nach einer Handreichung, die für alle funktioniert. Und das ist auch die Antwort, die ich auf diese Frage liefern möchte. Ich möchte bei dieser Audioanalyse unter 30 Minuten bleiben, damit Sie sich auch viele anhören. Ich halte sie für wichtig. Denn in Einzelfällen kann es sicher funktionieren und jeder soll es auch anstreben. Davon bin ich überzeugt, dass es Fälle gibt. Und das hängt natürlich auch immer von der persönlichen Veranlagung ab. Wie sind die Leute erzogen? Was für einen Charakter haben sie? Wie opferbereit sind? Dann aber auch von den Umständen. Was verdient der Mann? Wie viel braucht das Kind? Ja, hat das Kind eine Krankheit und braucht eine Betreuung? Wie teuer ist die Region, in der man sich befindet? Was kommen sonst noch für spezifische Nebenkosten zu? Hat man Schulden geerbt von einem Betrieb? Wie viel Stress hat man? Wie erfolgreich ist man im Beruf? Wie gut geht es gerade der Branche, in der man sich zufällig durch Ausbildung oder Erbe befindet? Tausende Einzelfaktoren, die schwer einzuberechnen sind. Und wie gesagt, ein finanzielles System und ein kulturelles System, das seine Waffen und Klingen gewetzt hat und einem umgibt wie eine eiserne Jungfrau, nämlich mit Stacheln und mit Klingen. Und eigentlich nur darauf ausgelegt ist, dass genau das scheitert. Sind das viele Tipps? Nein, sind sie leider nicht. Und ich muss zugeben, dass diese Audioanalyse sicher eine Themenverfehlung ist. Ich könnte jetzt viele Tipps geben und ich könnte einfach ja wiedergeben, was halt man überall hört. Man soll sich selber zurücknehmen, man soll idealistisch sein und man soll versuchen, dann die Rolle hineinzuheben. Ich könnte zum Selbstreferatgeber werden und das die Banalitäten, es tut mir leid, wenn ich es so nenne, wiedergeben, die ihr auf jeden konservativen Thread-Life, Thread-Wife Selbsthilfekanal hört. Ich sage bei letzter Konsequenz, wenn ihr nicht einen festen Glauben habt, und da gibt es eben die völkische oder die christliche Seite in der heutigen Zeit, dass es eure Pflicht und eure Aufgabe und Verantwortung ist, Kinder zu haben, Leben weiterzugeben, Kinder zu zeugen, eine Familie zu haben, eurem Ehegatten treu zu bleiben. Und wenn euer Ehegatte nicht genau denselben festen idealistischen Glauben hat, dann wird es in den heutigen gesellschaftlichen Umständen, die keinen positiven und negativen Druck ausüben, und den wirtschaftlichen Umständen sehr schwierig und ist meiner Meinung nach eine Frage des Glücks und des Zufalls, was den Charakter und was die positiven Umstände betrifft. Eine harte und brutale Antwort, aber es tut mir leid, ich kann keine andere Antwort verantworten, weil mich auch ehrlich gesagt diese Grifte abstoßen, die hier, Grift, schon wieder so ein Begriff, ja, will ich jetzt nicht erklären, die hier so tun, als hätten sie die Lösung und könnten Tipps und Ratschläge geben, sodass jeder durch Lebensreform und Selbsthilfe und ein gutes Mindset hier alles erreichen kann. Ich muss so brutal sagen, nein, es gibt am Ende nur eine politische Lösung, die auch eine spirituelle und eine kulturelle ist, aber eine Lösung, die sich nicht in euch selbst abspielt durch eine Lebensroutine und Morgenroutine und Zeiteinteilung und ein Coaching und einen Kurs, den ihr macht und ein Mindset, das ihr adaptiert, sondern einer großen politischen Wende, einer gemeinschaftlichen Wende, die wir gemeinsam erkämpfen müssen, entweder in Form einer Reconquista oder in Form der Strategie der Sammlung. Das ist meine Antwort auf diese Frage und ich hoffe, damit niemanden vor den Kopf gestoßen oder niemanden desillusioniert zu haben, sondern eher euch begeistert zu haben dafür, dass es nicht nur darum geht, euch selbst zu retten in Form einer Selbstrettung, sondern dass wir auch das ganze Volk oder im schlimmsten Fall immerhin noch große Teile davon retten können, wenn wir uns auf die Reconquista oder auf die SDS konzentrieren. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke insbesondere den lieben Unterstützern, die auch diese Frage ausgewählt und für sie gestimmt haben. Und lade jeden, der diese Audioanalysen mag und der sich auch für die über die neue rechte Kritik am NS interessiert, dazu ein, auch Unterstützer auf MS Live Plus zu werden. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.